Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 69.
Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Gefühl, was, glaube ich, jeder Mensch kennt. Und was quasi zu den Basisgefühlen gehört, die jeder Mensch irgendwann im Leben fühlt und lebt. Ne? Ich glaube, dass Einsamkeit mit zunehmender Technologisierung einfach zunimmt. Also wenn ich mir schon teilweise anschaue, wie Kinder oder Jugendliche, wie oft die sich einsam fühlen. Also wenn ich mich an meine Kindheit oder Jugend erinnere, kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich mich so oft einsam gefühlt habe. Aber im therapeutischen Setting kommt mir das tatsächlich total oft unter, dass schon Kinder oder Jugendliche sich einsam fühlen. Und teilweise eben auch beschreiben, sie fühlen sich einsam, wenn sie in Gesellschaft von anderen Menschen sind. Und ich denke da immer mal so wieder drüber nach, weil ich das total interessant finde, wie sich das verändert. Und ich finde das teilweise auch wirklich traurig, weil Einsamkeit ist ja auch ein Gefühl, wenn man sich da mal so reinbegibt, was tatsächlich ja traurig ist, ne? Und traurig macht, wenn man sich sehr einsam fühlt. Also man fühlt sich gar nicht in Gemeinschaft. Was denkst du denn dazu? Wie nimmst du denn das wahr?
Ja, also ich unterscheide erst einmal zwischen Alleinsein und Einsamkeit, weil das Wort allein für mich ein spezielles Wort ist. Das ist nämlich zusammengesetzt aus zwei Worten, die wir kennen. All ist der eine Teil und ein der zweite Teil. Und das ist für mich ein Wort, das eben auch etwas anderes ausdrücken kann. Nämlich all eins zu sein, sich verbunden zu fühlen. Also Alleinsein hat das Potenzial, sich eben auch mit allem eins zu fühlen. All eins sein. Und das ist für mich etwas, was im Wort auch gleichzeitig eine große Chance hat, während das Wort Einsamkeit, wenn ich das höre, für mich da etwas Verlorenes drinsteckt. Also Menschen, die sich wirklich einsam fühlen, fühlen sich verloren in dieser Welt. Also nicht als Teil einer Gemeinschaft, sondern wirklich überhaupt nicht verbunden. Was ich total erstaunlich finde, in der Wahrnehmung ist Einsamkeit eher etwas, was alten Menschen zugeordnet wird, aber das entspricht überhaupt nicht der Realität, sondern es betrifft sehr viele Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, wie die Technikerkrankenkasse 2021 herausgefunden hat. Und es gibt auch eine Allensbach-Studie aus 2021, ich weiß gar nicht, ob das zusammen zwischen Allensbach und der Technikerkrankenkasse durchgeführt wurde, aber diese Allensbach-Studie war sehr umfassend zu diesem Thema Einsamkeit. Und da wurde herausgefunden, dass sich 10% der Menschen in Deutschland häufig einsam fühlen. Also jeder Zehnte fühlt sich schon mal häufig einsam. Und nochmal weitere 29% fühlt sich gelegentlich einsam. Das heißt, 39%, 2 von 5 Menschen fühlen sich gelegentlich oder häufig einsam. Mhm. Das finde ich, ist eine unglaublich große Zahl.
Und ich denke, das ist auch was Voranschreitendes, dass wir jetzt sozusagen vielleicht sogar noch höhere Zahlen haben, theoretisch. Die Frage ist halt, woher das kommt, ne? Also ich habe mir schon mehrmals Gedanken darüber gemacht und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was so aus mehreren Dingen zusammenspielt. Also der Fakt, dass viele auch gar nicht gern allein sind, spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Wenn man sich anschaut, wie viele einfach das gar nicht gut aushalten können, wirklich mal allein zu sein mit sich. Und ich meine dann nicht allein mit dem Handy zu Hause oder allein mit Kopfhörern auf, sondern wirklich richtig allein mit sich. Ohne Beschallung, ohne irgendwie Entertainment. Das halten viele gar nicht mehr aus. Ne?
Ich meine, wir sind hier in Berlin. In Berlin ist ohnehin die Form von Zusammenleben, die Form von Gemeinschaft eine andere, als wenn man jetzt in einem kleineren Ort ist. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen mit 45.000 Einwohnern. Da war eine andere Verbindung zwischen den Menschen, zwischen Nachbarn und so weiter. Das ist gesellschaftlich etwas völlig anderes als in Berlin zum Beispiel.
Aber ich glaube tatsächlich, dass es in Berlin, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und wir hatten ganz viele Nachbarn, mit denen wir befreundet waren. Und man ist eben mal irgendwie schnell bei jemandem klingeln gegangen, hat gefragt, kommst du runter? Aber auch, weil gar nicht diese Alternative mit dem, ich bleibe zu Hause und setze mich irgendwo in irgendeine Ecke und gucke TikTok den ganzen Nachmittag, die gab es ja gar nicht.
Ja, das hängt davon ab, wo man wohnt, ne? Also wenn ich mir überlege, als wir in Charlottenburg gewohnt haben, da kannten wir nicht einmal die Nachbarn, die über oder unter uns oder auch neben uns gewohnt haben, ein paar Jahre lang.
Ja, stimmt. Und in welcher Lebenssituation man ist, spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn man zum Beispiel dann Kinder hat, die in eine Kita gehen, dann connectet man sich natürlich mit den Eltern der Kinder, die auch in die gleiche Kita gehen oder Schule, genau das Gleiche. Und wenn man Glück hat, wohnt man in einem Umfeld, wo eben viele wohnen in ähnlichem Alter, ähnliche Situationen. Also ich hatte das Glück, dass bei mir, als ich klein war, viele Familien gewohnt haben mit Kindern im gleichen Alter, sodass im Umfeld ganz viele Kinder einfach da waren.
Das ist für mich auch so ein Thema. Deshalb kann ich sehr gut verstehen, weshalb Menschen unter 30 unter Einsamkeit leiden. Weil wenn Menschen älter werden als 30, häufiger Kinder eine Rolle spielen. Und wenn du Kinder hast, fühlst du dich unter üblichen Bedingungen weniger einsam, weil du permanent jemanden um dich hast.
Ja, würde ich auch so sehen.
Und du bist in sozialen Gemeinschaften eingebunden, ob du willst oder nicht. In Kita-Gemeinschaften, in Schulgemeinschaften. Natürlich kannst du dich nochmal unterschiedlich intensiv einbringen und die Gemeinschaftsform intensiver oder weniger intensiv leben, aber du bist da schon mal eingebunden.
Genau.
Während du, wenn du keine Kinder hast, das noch aktiver betreiben musst. Da kommt nichts auf dich zu. Vielleicht noch im beruflichen Kontext, aber im Allgemeinen kommt nicht viel auf dich zu.
Du musst halt gucken, wo du deine Freundschaften pflegst und sowas. Ne? Aber es gibt dennoch, wie gesagt, auch Menschen, die in Familien leben, die das auch sagen, dass sie sich einsam fühlen, ne? Dass sie zum Beispiel sich überfordert fühlen mit den ganzen Aufgaben, die sie mit den Kindern haben. Oder auch die Kinder, die in Familien leben. Die haben zwei Geschwister, haben Eltern zu Hause, sagen aber dennoch, sie fühlen sich einsam. Ne? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass man sich einsam fühlt, wenn man häufig Menschen um sich herum hat. Aber das ist keine Garantie, dass man sich nicht einsam fühlt.
Ich hatte es ja schon mal erzählt in einer anderen Folge, dass ich Anfang 20 mal so einen fundamentalen Einsamkeitsmoment hatte. Daran werde ich mich auch immer zurückerinnern. Das war für mich ein ganz erstaunliches Erlebnis, dass ich nachts aufgewacht bin und mich unendlich einsam gefühlt habe. Und das Interessante daran war, dass ich da zum ersten Mal in meinem Leben nicht viele Menschen um mich herum hatte. Ich bin mit vielen Geschwistern aufgewachsen und auch danach war ich immer in einer Gemeinschaft unterwegs, mit meiner Freundin oder sonst wie. Und ich war selten für mich in dieser Form, dass niemand um mich gewesen ist. Und da war es dann zum ersten Mal so, dass niemand mehr um mich war, den ich kannte oder die ich kannte. Mhm. Und da kam genau dieses Gefühl auf. Und die Zahl der Menschen, die eben nicht in Gemeinschaften leben, steigt ja kontinuierlich. Und ich glaube, dass das auch eine Ursache ist für dieses Einsamkeitsgefühl.
Ja, und viel Kontakt findet tatsächlich auch eher über Elektrogeräte statt, ne? Also, dass man sich nicht trifft, sondern dass man über irgendwelche Plattformen sich austauscht oder nur schreibt und aber eben weniger rausgeht. Das sehe ich auch, dass viele Kinder oder Jugendliche einfach viel weniger rausgehen, sich treffen miteinander und sagen, ja, wir schreiben oder wir spielen zusammen online oder wir machen irgendwas zusammen, aber jeder bei sich zu Hause sozusagen. Ne? Also dass man einfach gar nicht mehr so richtig in Gemeinschaft unterwegs ist, also nur so in so vermeintlicher Gemeinschaft. Ne?
Ich denke auch, dass wir in unserer Gesellschaft durch die Entwicklung der Smartphones immer einsamer werden, weil wir darauf trainiert werden, für uns zu sein und vor allem in dieses Gerät zu schauen.
Ja, und diesen Impuls hat man tatsächlich, ne? Also wenn man irgendwo sitzt, wartet, zack, der Griff zum Handy, damit man nicht quasi in dem Moment gar nichts tut, ne? Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also viele haben dann irgendwann schon richtig Angst davor, richtig allein zu sein, ne? Und haben dann Angst davor sozusagen, was passiert, wenn sie nicht die ganze Zeit von außen Reize bekommen. Also zum Beispiel haben dann Angst vor negativen Gedanken oder vor Sorgengedanken, vor Szenarien, die sie sich dann im Kopf quasi zurechtlegen und sagen dann, also bevor ich da mit meinen Gedanken alleine bin, gucke ich lieber eine Netflix-Serie, lenke mich mit irgendwas ab und habe dann eben nicht irgendwie im Zweifel schlechte Gedanken oder sowas. Ne?
Und da fängt es für mich genau an. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel in mein Smartphone schaue und die ganze Zeit aktiv bin, irgendwelche Bilder sehe, irgendwelche Filmchen sehe, passierte etwas in mir. Ich habe ein Gefühl, dass ich an etwas teilnehme. Mein Neurotransmitterhaushalt explodiert. Es passiert jede Menge in meinem Gehirn. Und dann lege ich dieses Smartphone weg und dann spüre ich, dass dieser Neurotransmitterhaushalt überhaupt nicht zur Situation passt, in der ich mich gerade befinde. Dann suche ich die nächste Ablenkung, streame irgendeinen Film und dann ist es dasselbe. Wenn dieser Film zu Ende ist, dann spüre ich, dass das, was in mir an Neurotransmittern und Hormonen unterwegs ist, nicht zu meiner Situation passt. Mhm. Und diese High- und Low-Peaks an Neurotransmittern und Hormonen verschärfen meines Erachtens genau dieses Gefühl von Einsamkeit.
Total. Manche sagen dann auch, ich fühle mich dann müde, fühle mich dann abgeschlagen. Und wenn ich was schaue, dann bleibe ich wenigstens wach. Oder wie gesagt, dann habe ich irgendwie doofe Gedanken oder mache mir Gedanken, was gestern war, was morgen vielleicht kommt oder so. Also diese ganzen Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen. Deswegen ist man lieber in dieser Ablenkung. Ne? Oder manchmal versucht man es ja auch zu rechtfertigen und sagt, ja, ich wollte noch was recherchieren, ich wollte noch was nachschauen, ich muss noch ein paar E-Mails beantworten, ich muss noch ein paar Nachrichten beantworten, weil sonst ist der und der beleidigt oder die und die warten da schon drauf. Also dass man quasi rechtfertigt, warum man eigentlich die ganze Zeit online präsent sein muss und nicht im Hier und Jetzt sein darf. Ne? Also dieses Hier und Jetzt fehlt uns einfach. Und das ist das, was so schade ist, was man als kleines Kind ja noch hat, dass man im Hier und Jetzt ist und spielt und den Moment genießt. Und als Erwachsener ist man da ja sowieso nicht mehr so viel. Und durch diese ganzen quasi Medien, die uns zur Verfügung stehen, die immer da sind, die man immer in der Tasche hat, ist man eigentlich tatsächlich nie mit sich in einem Moment allein und kann das gar nicht genießen. Das ist ja eigentlich auch was total Schönes, ne? Aber wenn man das gar nicht richtig erfährt und auch gar nicht diese Qualität dieses Moments überhaupt erfahren darf, dann kann das natürlich auch Angst und Sorge machen, ne?
Das ist ja das, was passiert. Und für mich liegt auch darin schon ein Teil der möglichen Lösung. Also erst einmal Menschen, die sich einsam fühlen, sollten ja handeln.
Finde ich auch. Einsamkeit ist kein Gefühl, was man dauerhaft hinnehmen sollte, ne?
Genau. Und eine der Optionen, die es da natürlich gibt, ist, sich professionelle therapeutische Unterstützung und Hilfe zu suchen. Das ist eine der Möglichkeiten. Aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, die ich genauso wählen kann.
Ja, das therapeutisch unterstützen würde ich tatsächlich nur empfehlen, wenn es in Richtung Depression oder Angst geht und Einsamkeit ein Symptom ist, aber quasi noch andere Symptome dazukommen, weil nur wegen Einsamkeit, das muss schon dann sehr pathologisch sein einfach, dass das Therapie dann indiziert ist.
Einer der wichtigen Punkte ist ja, wenn ich mich einsam fühle, dann habe ich zu wenig aktive soziale Kontakte. Und für mich ist der erste Schritt, genau da anzusetzen und die sozialen Kontakte, die es gibt, zu aktivieren. Das fängt im familiären Kontext an. Das geht darüber hinaus, also den Kontakt zu Menschen wieder aufzunehmen, die ich aus unterschiedlichen sozialen Kontexten schon kenne und die zu meinem sozialen Kreis gehören. Und damit fängt es schon mal an. Also auf der Ebene kann ich schon mal die Interaktion mit anderen Menschen pflegen und mich damit in eine Gemeinschaft begeben. Und das kann ich natürlich persönlich machen, aber es geht nicht immer. Das ist auch eine relativ hohe Hürde, wenn man sich erst verabreden muss und alles drum und dran. Das kann ich aber auch anders machen, indem ich mit den Menschen schreibe über irgendein Chat-Tool oder ich mit diesen Menschen einfach telefoniere, um soziale Kontakte zu haben, zu pflegen und dann auch immer mit der Option, sich persönlich treffen zu können, weil diese Angewohnheit, sich auch persönlich zu treffen, ja sehr wichtig ist.
Genau, ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, ne? Dieses persönliche Treffen, dass das eben der wichtige Punkt ist. Klar muss man dafür auch diese sozialen Kontakte pflegen, indem man schreibt oder telefoniert. Aber die sozialen Kontakte sollten nicht so aussehen, dass man nur schreibt und telefoniert. Weil dann ist man eigentlich allein in dem Moment, hat aber jemanden am Telefon. Also man ist eigentlich allein, aber auch nicht allein. Und man ist aber eigentlich auch in Gemeinschaft, aber irgendwie auch nicht in Gemeinschaft. Also ich glaube, genau das ist das Problem, ne? Dass viele tatsächlich, wenn man das Handy dafür nutzt, ein vermeintlich gemeinschaftliches Gefühl zu haben, das aber nicht so richtig real ist, ne? Also so zusammenzusitzen und zu lachen und zu albern oder was zu spielen, ist ja doch immer noch was anderes, als wenn man sich nur am Telefon hat. Mein Ratschlag ist auch zum Beispiel, sich Gewohnheiten zuzulegen, bei denen man regelmäßig in Gemeinschaft ist. Also zum Beispiel Hobbys zu pflegen. Also zum Beispiel zu sagen, ich gehe dann in einen Verein. Und ein Verein ist eine gemeinschaftliche Gruppe, ne? Zum Beispiel als Kind oder kann man auch als Erwachsener machen, dann in einem Verein einfach tätig zu sein. Man ist dann in Gemeinschaft und man hat das eben als Gewohnheit. Man muss sich nicht verabreden dafür. Es passiert nicht, dass dann jemand sagt, oh, ich habe heute keine Lust, keine Zeit. Und man sitzt dann doch wieder alleine zu Hause, sondern das sind eben ein, zwei Nachmittage in der Woche, wo man auf jeden Fall in diesem Gemeinschaftskontext unterwegs ist. Kann man auch mit anderen Sachen, ne? Man muss nicht im Verein tätig sein. Man kann auch irgendeine regelmäßige Gruppe mit Freunden machen oder dass man sich irgendwie regelmäßig trifft. Am besten aber als Gewohnheit, also nicht als optional sozusagen, sondern wenn man das quasi an regelmäßigen Tagen hat, dann muss man das nicht jede Woche neu ausdehnen. Das ist viel einfacher und man kann sich darauf freuen. Man hat dann was, wo man sagt, ach, Dienstag und Donnerstag sind immer meine Tage, da bin ich mit der und der Gruppe unterwegs und das ist was, da freut man sich ja auch drauf, ne? Und manchmal ist es auch so, dass man dann, wenn man zum Beispiel ein, zwei Tage hat, an denen man ganz allein ist, dass man die dann wiederum auch anders verbringen kann, weil man dann dieses Alleinsein auch besser ertragen kann, wenn man ja weiß, die anderen Tage ist man nicht allein.
Also erst einmal geht es darum, Hobbys und Interessen zu pflegen und auf dieser Ebene Menschen zu treffen, die ähnliche Hobbys und Interessen haben. Und mit diesen Menschen kommt man dann ja auch sehr viel schneller in Gemeinschaft. Und darüber hinaus kann ich dann eben auch selber aktiv werden und mich zum Beispiel in einen Verein aktiv einbringen oder aber mich freiwillig in irgendeinem Ehrenamt engagieren, also Dinge tun in Gemeinschaft mit anderen.
Ja.
Und das hilft auf jeden Fall, eine neue Gewohnheit zu etablieren und nicht mehr in diesem Gefühl der Einsamkeit zu verharren.
Genau. Ist auch für Kinder teilweise schon schön, einfach solche Gewohnheiten zu haben, ne? Dass man in einem Verein quasi unterwegs ist, die Eltern kommen vielleicht am Wochenende, schauen bei den Spielen zu oder man macht irgendeinen Sport, den man regelmäßig macht. Da ist man dann ja immer in Gemeinschaft sozusagen.
Genau. Je früher wir das lernen, umso besser.
Genau.
Und wenn wir dann unterwegs sind, dann werden wir eben auch automatisch aktiv, weil wir bewegen uns zu den Orten, wo die Aktivität eben stattfindet.
Genau, und nicht nur das, sondern wir haben dann auch einen größeren sozialen Radius, ne? Also wir kennen einfach viel mehr Leute, die wiederum auch andere Leute kennen. Man lädt sich immer mal ein oder man hat irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten, die man dann pflegt. Also die Wahl der Dinge, die man dann vielleicht in seiner Freizeit machen kann, steigt auch damit, ne? Und man hat ein weiteres soziales Standbein, dass zum Beispiel, wenn jetzt gerade die soziale Gruppe in der Schule irgendwie gerade nicht so optimal ist, dass man dann eben auch noch andere Freunde hat, mit denen man sich in der Freizeit treffen kann, ne?
Genau, sozialer Radius, finde ich, ist ein schöner Begriff. Also, dass man immer mehr Menschen kennt, als man eigentlich treffen kann.
Genau, und damit hat man eben immer mehr Optionen sozusagen und hat nicht das Gefühl, man muss irgendwie den ein oder zwei Personen hinterherrennen, die man kennt, sondern es kommen vielleicht auch Angebote auf einen selber zu.
Die Tatsache, dass wir uns bewegen, sorgt aber auch schon für eine Veränderung unseres Haushalts der Hormone und Neurotransmitter. Und damit fühlen wir uns auch schon anders.
Total.
Alleine durch die Bewegung.
Genau, keine Elektrogeräte in dem Moment, ne? Also wir bewegen uns, das macht genau das Gleiche wie das Elektrogerät, also Dopaminausstoß. Vielleicht gibt es ein schönes Ereignis, dass man ein Spiel gewinnt oder irgendwas Tolles ist, das schüttet nochmal Glückshormone aus. Also es passiert dann einfach auch körperlich viel mehr, ne? Also es ist einfach eine Menge, was im Körper passiert, was sich gut anfühlt, was sich positiv anfühlt. Und selbst wenn man hinterher erschöpft ist, körperlich erschöpft ist und vielleicht auch einen kleinen sozialen Overload hat, ist es trotzdem so, dass man sich hinterher glücklich fühlt, weil man einfach viel mehr Input bekommen hat und nicht so passiv war, ne? Also nicht so passiv wie an einem Elektrogerät, sondern man ist dabei. Man ist Teil einer Gruppe, man ist Teil von Geschehnissen.
Und dadurch, dass wir uns bewegen, fühlen wir uns besser. Und wenn wir uns besser fühlen, fallen soziale Kontakte auch wiederum leichter. Das ist auch interessant. Also das verstärkt sich gegenseitig.
Total. Das ist auch ein Übungseffekt, ne? Also umso mehr soziale Kontakte, umso weniger anstrengend findet man das. Das hat, glaube ich, jeder in dieser Corona-Zeit oder danach gemerkt, dass man quasi, wenn alle sozialen Kontakte auf ein Minimum runter reduziert werden, man dann erstmal diesen Status hat, dass man viel alleine ist und viel irgendwie nur in ganz kleinen Gruppen unterwegs ist und dann nachher wieder quasi das normale Leben wieder aufnehmen will, das war erstmal richtig anstrengend. Also mir ging das so. Ging dir das auch so?
Durch unsere familiäre Situation war die Corona-Zeit für mich nicht so sozial einschneidend wie jetzt für viele andere Menschen, die das nicht so haben. Und Für mich war es schon so, dass ich weniger in großen Gruppen unterwegs war. Und dadurch, dass ich weniger in großen Gruppen unterwegs gewesen bin, es für mich erst einmal eine Umstellung war, wieder in größeren Gruppen zu sein, diese vielen Reize, die dann von diesen Gruppen ausgehen, zu verarbeiten und entspannt zu sein und entspannt zu bleiben.
Genau, sich da abzugrenzen, abzuschirmen in diesen Gruppen. Ne? Also das ist bis heute tatsächlich, also bei mir zumindest noch so, dass ich große Gruppen, ist okay und finde ich auch schön, aber finde ich anstrengend.
Das geht vielen so. Also viele Menschen, mit denen ich spreche, erzählen mir, dass sie größere Gruppen seit Corona anstrengender finden als vorher. Und das heißt auch nicht, dass man das nicht gleichzeitig genießen kann.
Aber genau, das hat halt einfach einen Übungseffekt. Ne? Also umso mehr man quasi in diesen Gruppen unterwegs ist, umso weniger anstrengend empfindet man das. Und das geht einem mit allem sozialen Leben so. Ne? Also umso mehr soziale Kontakte man generell pflegt, umso weniger anstrengend ist das und umso mehr Gewohnheit ist das. Ne? Also das, was sich viele jetzt angewöhnt haben mit Handys, dass man einfach sehr viel Handyablenkung hat, ist ja auch eine Gewohnheit. Ne? Also dann hat man vermeintlich ja manchmal gar nicht die richtige Zeit irgendwie, um rauszugehen, weil man ist noch am Handy verabredet mit irgendjemandem oder noch für ein Online-Spiel verabredet. Das sind ja alles Gewohnheiten, die eher quasi dafür sorgen, dass man viel zu Hause eigentlich allein ist, ne? Nur jemand am Telefon hat.
Was ich persönlich besonders kritisch an der Handy-Interaktion, insbesondere im Umfeld Social Media, sehe, ist, dass viele Menschen eben dort zwar kommunizieren, aber den echten sozialen Kontakt nicht haben. Das heißt, diese Menschen können Dinge sagen, die sie im 1:1 sozialen Kontakt beim gemeinsamen Treffen und sich austauschen so nie formulieren würden, auch wenn jemand anders denkt. Und das ist meiner Meinung nach auch zum Teil eine der Grundlagen für die sichtbare Verrohung in den Diskussionen. Ein weiterer Punkt gegen die Einsamkeit ist ja auch die Beziehung zu sich selbst, die man ja auch pflegen kann.
Genau, das ist ja dieses, was wir vorhin gesagt haben, ne? Dieses mit sich allein sein und das auch einfach mal zulassen, ohne Ablenkung. Einfach mal mit sich allein sein, vielleicht irgendwas machen, was einem Spaß macht, häkeln, stricken, aus dem Fenster schauen, irgendwas machen, aber wirklich mit sich und seinen Gedanken und seinen Gefühlen mal allein sein und das auch wahrnehmen.
Und damit auch aktiv zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Handarbeit mache, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwas werke, irgendwas für mich tue, dann bin ich ja in einer Art Flow-Zustand und bin quasi in meiner Mitte. Und das ist ein sehr wertvolles Gefühl, das es genauso total zu kultivieren gilt.
Genau. Und das kann auch total schön sein, seine eigenen Gedanken und Gefühle wahrzunehmen. Und man braucht nicht Angst haben davor, dass man nur negative Gedanken dann hat. Ich glaube, das ist dann eher die Angst, die das genau dahin lenkt. Sondern man kann im Kopf auch super schöne Sachen sich ausmalen und sich quasi schöne Sachen ausdenken einfach, ne? Also kreativ sein im Kopf.
Was da auch wieder hilft, ist zum Beispiel zu schreiben, Tagebuch zu schreiben oder auch einfach eine Geschichte zu schreiben. Die muss ja niemand anders lesen. Das reicht ja, wenn man die für sich selbst schreibt. Genau. Wie ich auch schon mal gesagt habe, Schreiben klärt die Gedanken und das ist immer wieder gut, dadurch für sich klarer zu werden und mit sich klarer zu werden.
Genau, einfach darüber nachzudenken, wo man gerade steht und wie es einem gerade geht. Ich finde auch Malen und Lesen sind einfach super schöne Aktivitäten, die dazu führen, dass man sich viel besser wahrnehmen kann und sich auch spürt. Ne? Das ist total schön, sich selbst zu spüren.
Absolut. Und was einem auch helfen kann, genau diese Art von Selbstfürsorge zu betreiben, sind zum Beispiel Aktivitäten wie Yoga oder eben auch Meditation. Das ist ja für mich ohnehin das Instrument, das immer wirksam ist, um sich selbst besser zu regulieren und sich selbst auch besser zu fühlen, ohne dass ich jetzt noch weiteren Input von außen brauche.
Genau, und das reguliert runter. Und wenn man runter reguliert, also nicht mehr so innerlich gestresst ist, dann sind natürlich automatisch die Gefühle und Gedanken auch deutlich positiver.
Bei der Gelegenheit noch die Information, dass es jetzt einen Meditationspodcast von mir gibt, der unterschiedliche geführte und auch nicht geführte Meditationen anbietet, mit denen man seine eigene Meditationspraxis pflegen kann. Diesen Podcast zu Beginn hatte ich als Projekt für den Herbst vor und das passiert jetzt. Einsamkeit. Fühlst du dich manchmal einsam? Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns.
Teile sie gerne, wenn du denkst, dass diese Folge auch für andere interessant ist. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, gerne in die Kommentare in unseren Social Media Accounts oder als Direktnachricht an uns. Wenn du Fragen oder Anregungen für künftige Folgen hast, dann gerne als Direktnachricht oder E-Mail oder gerne auch als Sprachnachricht per E-Mail an uns. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.